Liebe Gemeinde, schön, dass wir auf diesem Weg wieder zusammen sein können. Heute ist ein ganz besonderer Sonntag, der Sonntag Kantate. Und in den letzten Jahren, so erinnere ich mich gerne, haben wir immer an diesem Gottesdienst besonders viel gesungen. Denn Kantate heißt, übersetzt, singt. Und was gibt es Schöneres, als diesem Aufruf nachzukommen, gemeinsam Lobpreis zu haben, eine Zeit der Anbetung mit Musik und durch Musik. Leider ist es dieses Jahr anders. Und gerade heute öffnen sich manche Tore, manche Portale von Kirchen werden geöffnet, auch manche Freikirchen öffnen wieder für Besucher, für Gottesdienstbesucher, allerdings unter ganz starken Restriktionen. Eine Regel lautet, man soll nicht singen. Das ist für uns total ungewohnt und für uns ist das kein guter Ersatz für einen wirklichen Gottesdienst, für eine Gemeinschaft miteinander, wie wir es gewohnt sind. Und da merken wir, wie wichtig dieser Aufruf ist, singt. Es gibt Menschen, die singen unentwegt, die singen sehr viel und die singen sehr gerne. Es gibt Menschen, die haben einfach diese musikalische Ader. Und es ist schön, ihnen zu lauschen, es ist schön, mit solchen Menschen zusammen zu sein. Ich habe den Eindruck, es sind Leute, die oft auch gut gelaunt sind, die einfach auch ihren Fokus, ihre Perspektive auf etwas Gutes, auf etwas Schönes gesetzt haben. Es gibt auch Menschen, die gerne singen, aber vielleicht nicht unbedingt in der Öffentlichkeit. Vielleicht unter der Dusche ein bisschen lauter als dann in der Kirchenbank oder auf dem Kirchenstuhl. In unserer Gemeinde gibt es ja keine Bänke. Bei uns gibt es Stühle. Das macht gerade auch einiges einfacher. Trotzdem, man hat neben sich Menschen, man hat vor sich oder hinter sich Personen. Vielleicht schämt man sich. Wenn Gott uns zuspricht, singt, dann sollte unser erster Gedanke nicht dabei sein, dass ich Grund hätte, mich zu schämen oder dass ich mich fragen muss, bin ich denn gut genug dazu? Denn Gott schaut nicht allein auf das Äußere, sondern besonders auf das, was in uns vorgeht. Und so dürfen wir diesen Sonntag uns auch gerne gefallen lassen, als ein Sonntag, der uns neu bewusst macht, worauf es Gott ankommt. Ihm kommt es darauf an, dass wir ein fröhliches Gemüt haben, das nicht vergisst, ihm dankbar zu sein, ihn zu loben und ihn auch im Blick zu behalten. Gerade in dieser Zeit, denke ich, ist es eine Botschaft wert, die wir in die ganze Welt tragen und die wir für uns auch erstmal gültig werden lassen, dass wir, egal wie es um uns heraus aussieht, wir immer einen Grund haben zu singen, uns zu freuen, Gott dankbar zu sein. Ich wünsche dir, ich wünsche uns das auch, dass wir das heute in Anspruch nehmen. Zu diesem Gottesdienst gibt es natürlich auch einen Bibeltext. Und bevor ich dazu komme, möchte ich gerne noch beten. Himmlischer Vater, bitte schenke du uns nun ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ich lese aus dem 2. Chronikbrief, Kapitel 5, ab Vers 2. Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im 7. Monat gefeiert wird. Und es kamen alle Ältesten Israels und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. Es brachten sie hinauf die Priester und Leviten. Aber der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die bei ihm vor der Lade versammelt war, opferten Schafe und Rinder so viel, dass es niemand zählen noch berechnen konnte. So brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihre Stätte, in den Chorraum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim. Dass die Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über die Stätte der Lade, und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Die Stangen aber waren so lang, dass man ihre Enden vor dem Chorraum in der Tempelhalle sah. Aber von außen sah man sie nicht. Und sie war dort bis auf diesen Tag. Und es war nichts in der Lade außer den zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte. Die Tafeln des Bundes, den der Herr mit Israel geschlossen hatte, als sie aus Ägypten zogen. Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum. Denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne dass sie sich an die Ordnungen hielten. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen. Und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspieler erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig. Da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten, wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Liebe Geschwister, ein langer Text heute und ein alter Text. Wir befinden uns in dieser Situation bei der Einweihung des Tempels ungefähr im Jahre 955 vor Christus. Was kann uns so ein alter Text eigentlich sagen und mitgeben für unser Leben? Meine Hoffnung ist, dass wir am Ende dieser Predigt wissen, dass dieser Text sehr aktuell ist und dass wir spüren, dass der gleiche Gott, der hier angebetet wird, der Gott ist, der uns jetzt nahe sein möchte. Hier in diesem Haus, aber auch jetzt bei dir, bei euch, ob ihr noch im Bett liegt oder vielleicht am Frühstückstisch oder ob ihr euch schon fein gemacht habt, egal in welcher Situation ihr euch gerade vor dem Bildschirm befindet. Gott möchte euch nahe sein, er ist euch nahe. Und es ist der gleiche Gott, der hier angebetet wird. Bevor wir uns damit beschäftigen, was der Text uns zu sagen hat für unser Leben, und da steckt einiges drin, ihr werdet überrascht sein, möchte ich ein paar Anmerkungen zu diesem Text machen, eben weil er so alt ist und weil es eine Situation ist, in der wir uns nicht befinden und die für uns normalerweise nicht gewohnt ist. Es geht hier um die Tempeleinweihung. Salomo ist König. Sein Vater David hätte unglaublich gerne diesen Tempel gebaut, aber Gott hat ihm gesagt, leider darfst du das nicht tun, denn du hast Blut vergossen. David hat viele Kriege geführt. Und Gott hat gesagt, ich möchte, dass mein Tempel ein Zeichen des Friedens ist. Und darum soll ein Friedenskönig kommen, Salomo. Da steckt in diesem Namen schon Shalom drin, der Friede. Und Salomo ist der König, der Sohn Davids, der auch tatsächlich keine Kriege führen musste. Salomo nun durfte auf dem Tempelplatz, den sein Vater ausgesucht hatte, durch göttliche Fügung, auf diesem Tempelplatz durfte er nun endlich anfangen zu bauen. Viele Jahre hat es gedauert, aber am Ende gibt es ein großes Fest. Und ja, dieser Text lässt uns hineinblicken genau in dieses Fest, in diese Situation. Dazu hat Salomo alle Priester und Leviten eingeladen. Die Leviten waren einer der 12 Stämme Israels und die Leviten waren dafür bekannt, dass sie sich dem Dienst Gottes geweiht hatten. Darum waren auch alle Tempeldiener, ja, Leute, die aus dem Hause der Leviten kamen. Und heute sagt man ja auch noch, soll ich dir die Leviten lesen? Also eigentlich sagt man das heute nicht mehr, aber vielleicht die Generation vor uns, ein, zwei, die kennen diesen Spruch noch. Wir haben auch das Buch Levitikus. Da geht es auch um Gesetz, es geht um Regeln und es geht besonders um die Einhaltung des Tempels als ein heiliges Objekt, als ein Versammlungsort, wo es bestimmte wichtige Regeln zu beachten gilt. Und dafür waren die Leviten zuständig. Darüber hinaus gab es aber auch Priester. Und all diese Priester wurden eingeladen. Man kann hier sagen, aus den Versen, die wir sehen, auch alle Älteste, Häupter der Stämme und so weiter, Fürsten, dass alle Verantwortungsträger von Salomo eingeladen worden sind, bei diesem wichtigen, bei diesem absolut einmaligen Ereignis dabei zu sein. Und das ist schon der erste Hinweis auf das, wie wir Gott begegnen können und sollen. Wir müssen uns auf den Weg machen. Du möchtest Gott begegnen. Du möchtest Zeit mit ihm haben. Du möchtest, dass er in dein Leben Einzug hält. Dann ist das Erste, dass du aktiv sein musst. Wir können uns nicht abwenden und gleichzeitig sagen, Gott scheint mir so ferne zu sein. Ist es dir das auch wert, dass du Zeit gibst, dass du Energie gibst, dass du sagst, ja, ich möchte mich jetzt darauf einrichten, ich möchte es zulassen. Ich möchte auch diese innere, geistige Haltung haben, dass Gott mir jetzt begegnen kann. Vielleicht kennt ihr das, dass man manchmal am Tisch sitzt und man unterhält sich und plötzlich denkt man ganz beschämt, ich habe die letzten Sätze gar nicht mitbekommen. Ich war in Gedanken ganz weit weg. Das passiert mir manchmal an dieser Stelle. Heute ist ja Muttertag, möchte ich mich auch im Namen aller Männer bei den Frauen entschuldigen, denen das auch so geht wie mir, dass man manchmal feststellt, ich habe die letzten Sätze gar nicht mehr mitgekriegt. Ich war mit Gedanken ganz woanders. Eine schlechte Situation. Und dann muss man sagen, oh, es tut mir leid. Ich habe das letzte gar nicht mitgekriegt. Kannst du das nochmal sagen? Wie ist das, wenn wir mit Gott sprechen wollen, wenn wir Gott begegnen wollen? Sind wir dann auch wirklich offen? Sind wir da? Sind wir fokussiert? Sagen wir, Herr, sprich du jetzt zu mir? Dann ist es gut. Und dann wird Gott genau das erfüllen, was er verheißen hat. Wenn man bei ihm anklopft, dann wird er auftun. Und genau so ist Gott. Und hier begegnen wir ihm als ein Wesen, das sich darüber freut, wenn die Menschen sich versammeln. Auch nicht jeder einzeln an seinem Ort. Wir müssen das gerade so machen. Und das ist dann auch in der Gewissheit, Jesus hat da auch einige Verheißungen und Versprechungen gegeben. Aber wie schön ist es auch mal zusammenkommen zu können. Und ich freue mich auf den Tag, wenn wir dann wieder als gesamte Gemeinde zusammenstehen und zusammen singen können. Das hat schon seinen Wert. Und manchmal erkennt man, das, was wirklich wertvoll ist, erst dann, wenn es nicht mehr selbstverständlich ist, wenn es nicht einfach genommen oder getan werden kann, dann merken wir, wie wichtig das alles ist. Darum ist auch diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, nicht nur eine negative Zeit, es ist auch durchaus eine positive Zeit. Und mit dieser Herausforderung umzugehen, bedeutet, daraus zu lernen und sich zu fragen, was möchte Gott mir auch in dieser Zeit mitgeben? Wie möchte er mir jetzt begegnen? Wo gilt es jetzt auch diese Zeit zu nutzen, um sich vielleicht auch von innen heraus zu verändern und verändern zu lassen? Dinge zu beleuchten, ob sie wirklich wesentlich und wichtig sind, ob es sich wirklich lohnt, diesen Dingen mit seiner Kraft nachzugehen. Denn, liebe Geschwister, unsere Lebenszeit ist begrenzt. Unsere Kraft ist begrenzt. Wenn wir denken, wir könnten alles Wichtige auf später hinausschieben, dann wird unser Jetzt, unser Hier, unser Leben immer ärmer. Was ist dir etwas wert? Dass du dich auf den Weg machst, dass du dich versammelst mit Gleichgesinnten. Salomo ruft sie und sie kommen. Das nächste, was man vielleicht auch erwähnen muss, und darum geht es hier, ist die Bundeslade. Die Bundeslade ist ein Gefäß, eine Truhe. Und in dieser Truhe befindet sich, so spricht der Bibeltext hier, befinden sich die zwei Gesetzestafeln, die Mose am Berg Horeb bekommen hat. 10 Gebote haben Gott gereicht, aber diese 10 Gebote haben es in sich. Und es gibt keinen einzigen Mensch, der diese Gebote gehalten hat. Und wenn man sagt, ja, aber ich habe die Mehrheit gehalten, ich habe zum Beispiel noch niemanden umgebracht, also bin ich ja doch irgendwie nochmal im Plus, der hat nicht verstanden, worum es geht. Diese beiden Tafeln sind ein Gesetzeswerk, das zusammengeflochten ist. Es zeigt den Willen Gottes. Und es ist egal, an welcher Stelle ich gegen diesen Willen Gottes verstoßen habe, ich habe dieses Gesetz gebrochen. Und ich kann dann nicht sagen, naja, ich habe keinen umgebracht, ich habe ja nur gelogen. Vor Gott ist es so, dass ich ihm nicht gehorsam war. Und die guten Dinge, die ich tue, zu denen bin ich geschaffen, zu denen hat Gott mich berufen, die sollten für mich eigentlich das Element meines Lebens darstellen. Die kann ich mir nicht als Orden auf die Brust heften und sagen, das ist etwas Besonderes. Es kann sein, dass jetzt der Tontechniker gerade einen Schreck gekriegt hat, ich habe hier das Mikrofon, aber ihr wisst, was ich meine. Manche haben hier Orden und brüsten sich damit. Guck mal, meine Verdienste. Manchmal sind es keine sichtbaren Orden, sondern es sind mehr unsichtbare Leistungen. Und wir denken, wir könnten vor Gott damit prahlen. Aber Gott sieht nicht nur das Äußere. Er schaut in unser Herz. Und die Frage, die sich heute stellt, ist, wie sieht es denn in unserem Herzen aus? Was die Bundeslade so wertvoll macht, sind die Gesetzestafeln. Und was die Gesetzestafeln so wertvoll macht, ist, dass das Wort Gottes darin steckt. Sein Geist und sein Wille. Gott hat uns diesen Willen kundgetan, weil es ihm nicht egal ist, was aus uns wird. Und du und ich, wir können uns damit beschäftigen. Wir können nach Gottes Willen fragen und wir können uns auch von diesem Willen Gottes abwenden. Die Verantwortung liegt aber bei uns, nicht bei einem anderen. Darum steht auch Gottes Einladung. Und die Menschen, die sich hier versammeln, die wissen, das Wichtigste bei der Tempeleinweihung ist, dass die Bundeslade ins Allerheiligste gebracht wird. Das Allerheiligste wird hier auch im Text erwähnt. Das Allerheiligste ist ein Raum mitten im Tempel, der getrennt ist von dem anderen, von den anderen Bereichen durch einen Vorhang. Und nur einmal im Jahr darf dieser Raum überhaupt betreten werden, abgesehen jetzt von dieser Einweihung, die einmalig ist. Und dann darf auch nur eine einzige Person hineintreten, und das ist der Hohepriester. Der darf einmal im Jahr diesen Raum betreten, Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Und der tut es mit Ehrfurcht und mit Angst. Denn zuerst muss er mit Gott über seine eigenen Sünden sprechen und sie bekennen und um Vergebung bitten. Und erst dann, wenn er sich sicher ist, dass Gott ihm vergeben hat, wenn er wirklich Reue und Buße gezeigt hat, dann darf er für die Schuld des Volkes bitten um Vergebung. Und das tut er nicht einfach so, nicht nur durch Worte, sondern auch durch Gesten. Blut wird besprenkelt, und zwar auf die Bundeslade, nicht auf die ganze Lade, sondern auf dem, was drauf ist. Hier lesen wir manchmal in der Übersetzung Gnadenthron. Das war ein goldener Deckel, der auf der Bundeslade ruhte. Und der wurde mit Blut besprengt, als ein Symbol der Reue. Und dass man erkannt hat, es geht um was Ernsthaftes. Es geht um Blutschuld. Es geht darum, dass die Schuld unser ganzes Leben ergriffen hat. Und mit dieser Ernsthaftigkeit ist der Hohepriester vor Gott getreten. Und weil er das mit Angst getan hatte, dass Gott vielleicht eines Tages in einem Jahr zu Yom Kippur sagt, nein, mir reicht es, und ihn als Symbol bestraft, war er angeleint, damit, falls der Tod umfällt, er von den anderen herausgezogen werden kann. Und er hatte an seinem Gewand Glöckchen, damit die anderen lauschen konnten, die vor dem, auf der anderen Seite des Vorhangs auf ihn gewartet haben, ob er sich noch bewegt, ob er überhaupt noch am Leben ist. Mit so einer Ehrfurcht und mit dem Rechnen von Gottes Handeln im eigenen Leben, und zwar ganz konkret, haben diese Menschen gelebt und sind Gott begegnet. Und das ist Ehrfurcht und das ist Gottesfurcht. Wir kommen später noch drauf zurück, was das für uns heute bedeutet im neuen Bund. Hier ist auch die Rede, dass die Priester und Leviten gekommen sind außerhalb der Ordnung. Das soll nicht heißen, dass sie unordentlich waren oder dass sie besondere Gesetze oder Ordnungen Gottes nicht gefolgt wären, sondern was hier gemeint ist, ist, dass die Priester und Leviten eingesetzt waren zu bestimmten Zeiten. Die hatten ihre Dienste zu bestimmten Zeitpunkten. Und hier bedeutet es, dass alle zusammenkamen, ganz egal, welchen Zeitplan sie vorher hatten oder für welche Tage sie eingeordnet waren. An diesem Tag haben alle gedient. An diesem Tag geben sich alle hin. An diesem Tag wollen alle zusammen vor Gott treten und zu erkennen geben, wir sind eins. Wir sind nicht nur Einzelgänger vor dir. Wir sind nicht einzelne Herzen, sondern wir sind eine Gemeinschaft, die vor dir zusammentritt. Ein schönes Bild auch für echte Gemeinschaft heute, im neuen Bund, Gemeinde. All das, was wir hier lesen, ist eine Vorausschau auf die neutestamentliche Gemeinde. Und auch wir haben einen hohen Priester, so sagt es der Hebräerbrief, Jesus Christus selbst. Und auch er bringt ein Opfer. Aber nicht ein Opfer, das er dann jedes Jahr wiederholen muss, sondern ein Opfer, das so vollkommen und so rein ist, nämlich sich selbst, sein eigenes Blut, das vor Gott gilt, als das Blut eines wirklich unschuldigen Wesens, dass alle Opfer in Zukunft obsolet sind. Dieses Opfer ist so groß und unüberbietbar, dass keines mehr nötig ist. Und in dem Moment, als Jesus am Kreuz stirbt, zerreißt der Vorhang zum Allerheiligsten. Als das Symbol, dass der Weg frei ist. Keine Regeln mehr, die uns abhalten sollen. Kein Zweifeln, keine Scham. Bin ich denn würdig? Bin ich es denn wert? Ja, ich darf da doch nicht rein. Oder ich will vielleicht auch gar nicht, weil ich Angst habe vor der Begegnung mit Gott. All das möchte uns Jesus nehmen und sagt, der Weg ist frei. Geh hinein und du wirst einen gnädigen Gott finden, denn alles ist schon geschehen. Ich habe das Opfer schon vollbracht. Ich habe alles vorbereitet für dich. Das ist diese große Einladung, unüberbietbar, die größte und beste Einladung, die es gibt und geben kann. Die Botschaft, die Welt hören muss. Und darum ist es das, was ich in die ganze Welt hinausrufen möchte. Ich bin so begeistert von Jesus. Und ich hoffe, dass du das auch bist. Und wenn du das noch nicht bist, dann hoffe ich und wünsche dir, dass du eine Begegnung hast mit Jesus und dass du auch nicht anders kannst. Wir haben für unsere Gemeinde festgehalten, und das ist das Leitwort über unsere Gemeinde, dass wir Menschen einladen wollen, dass sie Jesus persönlich begegnen können und dass sie als Teil einer bunten Gemeinschaft mit ihm leben können. Das ist unser größter Wunsch. Und das ist ein Wunsch, der nicht nur eine Gemeinschaft betrifft, sondern auch uns als einzelne Person. Bist du an diesem Punkt? Spürst du dieses Verlangen, mit Gott zu leben? Ich habe es mal als junger Pastor erfahren und erlebt, dass mir jemand gesagt hat, der sehr viel Verantwortung in einer Gemeinde getragen hat, Heiko, also ich war noch nicht lange da, ich habe eine Handvoll von Predigen gehalten. Und da hat er gesagt, Heiko, du redest zu viel von Jesus. Und da habe ich gedacht, geht das überhaupt? Und wenn es das gäbe, wenn es überhaupt so gehen könnte, habe ich nicht das Gefühl, dass ich zu viel von ihm rede, ganz im Gegenteil. Ich glaube, ich rede zu wenig von ihm. Ich glaube, dass diese ganze Welt darauf wartet und zu wenig gehört hat. Darum singe es laut in diese Welt hinaus. Singe es, zu wem du gehörst, Kantate. Das bedeutet es wirklich zu singen. Und das sehen wir hier in diesem Text. Es wird gesungen. Es wird musiziert. Und es ist nicht leise, es ist laut. Es ist laut. Und die Menschen musizieren von Freude. Und sie loben Gott. Und wir sehen hier auch den Vers, der gesungen wird. Ich lese es nochmal. Wir können es in Vers 14 sehen. Vers 13. Er ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewig. Das ist das Gleiche, was David schon gesungen hat, was David in seinem Psalm überschrieben hat. Allein drei Psalmen fangen an damit. In 28 Psalmen gibt es ein Wechselgebet, das genauso klingt. Und David hat das auch gesagt, als er den Tempelplatz gefunden hat. Und sein Sohn knüpft genau daran an. Und er nimmt das ganze Volk mit hinein. Alle sollen es erfahren, dass Gott gütig ist und seine Barmherzigkeit ewig währt. Auch für dich und für mich. Was geschieht hier eigentlich? Am Ende ist es so, dass Gottes Herrlichkeit einzieht. Und es hat mir bewusst gemacht, dass dieser Text nicht verstaubt ist und nicht aus einer alten Zeit stammt, sondern dass er genau ins Heute und hier spricht, genau zu dir und zu mir. Und ich habe mich davon inspirieren lassen, ansprechen lassen. Es hat mich berührt. Wir sind alle darauf angewiesen. Wir haben alle dieses Verlangen. Wir haben alle diesen Lebenshunger. Jeder hat in seinem Herzen ein großes, tiefes Loch. Und dieses Loch kann nur gefüllt werden durch die Gegenwart Gottes. Und am Ende von diesem Kapitel steht, dass die Herrlichkeit Gottes präsent wurde im Tempel. Und das war doch das Ziel des Ganzen. Das war die Hoffnung des ganzen Volkes. Das war die Hoffnung der Priester, der Leviten. Das war die Hoffnung des Salomo. Dass hier wieder die Herrlichkeit Gottes einzieht. Und das hat Gott gemacht. Und das ist dieses Wunderschöne, das ist dieses Wunderbare, wo wir sehen können, das ist das Ziel, was Gott wirklich auch ins Leben rufen möchte. Die Gegenwart Gottes. Und das ist alleine das, was uns den Lebenshunger stillen kann. Das ist alleine das, was uns die Angst, die Sorge nehmen kann, was uns Hoffnung gibt, was uns auch Gelassenheit schenkt angesichts der Tatsache, dass wir nur kurz hier auf dieser Welt Gäste sind, dass wir nicht dazu gemacht sind, ewig hier zu bleiben und dass selbst Himmel und Erde vergehen werden, so sagt es Jesus. Und doch gibt es Ewigkeitswerte. Und diesen Ewigkeitswert möchte er zu deinem Leben hinzufügen, zusprechen. Und das gelingt nur durch die Gegenwart Gottes, die einzieht in deinem Leben. Jesus hat gesagt, der Tempel wird vergehen. Und 70 Jahre nach seiner Geburt ist der Tempel tatsächlich zerstört worden. Und Jesus hat gesagt, eure Leiber, dein Leib, dein Körper soll der Tempel des Heiligen Geistes sein. Darin will Gott Wohnung nehmen. Dort soll die Herrlichkeit Gottes aufgehen, in dir. Was für eine unüberbietbare Verheißung, was für ein Versprechen. Wie ist es dazu gekommen? Ich darf ja heute überziehen. Ihr dürft ja auch dabei essen und trinken. Ja, lasst euch nicht abhalten. Ich kriege hier gerade die Anzeige. 5 Minuten soll ich noch. Mal gucken. Also das Erste ist, wo Gott ins Zentrum gerückt wird. Ja, wo Gott ins Zentrum gerückt wird. Wir haben es gesehen. Die Menschen wussten, warum sie sich versammeln. Warum sie das machen, was sie machen. Weißt du das? Was ist denn das Ziel von deinem Leben? Was ist das Ziel von deinen Handlungen, von den Dingen, die du gerade tust, die dich viel Energie oder Zeit kosten? Da, wo Jesus Christus ins Zentrum gerückt wird, dort möchte Gott sein. Das Zweite ist, wo Gleichgesinnte auch in ihrer Unterschiedlichkeit zusammenkommen. Und wir haben es hier gehört im Text mit einer Stimme. Es klang, als ob sie mit einer Stimme gesungen hätten. Und auch die Musikinstrumente, sie haben nicht gegeneinander gespielt, sondern miteinander. Eine Harmonie ist entstanden vor Gott. Gott wünscht sich dieses Miteinander. Als Christ hat man verstanden, man ist kein Einzelkämpfer. Es gibt Menschen, die haben ein besonderes Bedürfnis nach Gemeinschaft. Und es gibt Menschen, die brauchen das gar nicht so stark. Die können auch ganz gut mit sich selbst auskommen. Aber Gott sagt zu allen, ihr braucht Gemeinschaft untereinander. Andere Menschen brauchen euch und ihr braucht auch andere Menschen. Und ich möchte, dass ihr gemeinsam mich anbetet, mich lobt. Hier sehen wir, dass eine Gemeinde diesen Weg geht und dass er dort gegenwärtig wird. Am Ende heißt es, dass diese Gemeinde Gott einstimmig und laut gelobt hat. Und ich wünsche mir das auch für uns heute, auch wenn wir getrennt sind. Vielleicht singt ihr ja da, wo ihr seid, ein Lied, macht es laut oder macht es im Herzen, aber singt Gott ein Lied, ein Dankeslied, ein Lied, das von euch kommt, ein Lied, wo es um euch geht und um eure Perspektive, wo ihr vielleicht nochmal erkennen dürft und erleben dürft, dass Gott bei euch ist und dass er euer Lied hört und sich darüber freut. Eine Gemeinschaft der Freude. Wir sind leider getrennt, aber wir sind doch eins. Vor Gott eine Gemeinschaft. Und darum möchte ich über diesen Weg euch Gottes Segen wünschen. Ich möchte euch das zusprechen, was in diesem Text eigentlich drin liegt. Dass ihr so geliebt seid, dass der ganze Weg frei ist. Und dass ihr heute ins Allerheiligste treten dürft, nämlich vor Gottes Angesicht treten dürft, durch Jesus Christus. Und dass ihr ihn anbeten dürft, ohne Angst, ohne Scham, in einer nie gekannten Freiheit, durch den Heiligen Geist, der in euch wirkt. Ich bete noch. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du da bist. Wir danken dir, dass du der Einzige bist, der würdig ist, angebetet zu werden. Und Herr, wir wollen dich loben, nicht nur mit unseren Stimmen. Wir wollen dich loben mit unserem Herzen. Und danke, dass du unseren Blick ausrichtest, nicht auf die Probleme, die uns Angst machen, nicht auf die Schuld, die sich türmt, nicht auf unser Versagen, nicht auf das, was uns andere Menschen angetan haben, nicht auf die Herausforderungen, denen wir uns nicht gewachsen fühlen, sondern Herr, danke, dass du unseren Blick ausrichtest auf dich, den der Himmel und Erde gemacht hat, den, der uns seine Liebe zugesprochen hat und der treu ist und uns nicht verlässt. Und darum wollen wir dir ein Lied singen in unserem Herzen und vielleicht auch mit unserer Stimme und danken dir, dass du dich darüber freust. In Jesu Namen. Amen.